HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Ja, seit fast einem Jahr ist der Fechnerheimer Wald im Frankfurter Osten von Aktivisten besetzt. Sie wollen verhindern, dass der Wald für den Ausbau der A66 und den Bau des Riederwaldtunnels gerodet wird. Bisher sieht es so aus, dass der Wald im Oktober geräumt und ab November gerodet werden könnte. Doch die Autobahngegner weiten ihren Protest nun aus. Umweltaktivisten wollen sich in Frankfurt von einer Autobahnbrücke abseilen. Infos gibt's von hr-Inforeporter Frank Angermund.
Vier Umweltaktivisten werden sich am Samstagvormittag von einer Autobahnbrücke in Frankfurt abseilen. Wegen des Protests wird die A66 für eine bis anderthalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Die Aktion richtet sich gegen den Bau von Autobahnen in der Klimakrise wie dem Ausbau der A66. Ein Aktivist vom Aktionsbündnis Wald statt Asphalt, der sich Ermano nennt, sagt, es gebe einen entscheidenden Unterschied zu den nicht genehmigten Autobahnblockaden rund um den Dannenröder Forst.
Was wir machen, ist angemeldet und die Verwaltungsgerichte sehen das sehr wohl als legitime Protestform an.
Weil die Verwaltungsgerichte Abseilaktionen immer häufiger als legitimen Protest ansehen, hat auch die Stadt Frankfurt die Aktion über der A66 genehmigt. Einige Autofahrer, die deshalb im Stau stehen werden oder einen Umweg fahren müssen, werden dagegen wenig Verständnis aufbringen. Das weiß auch Ermano.
Also meine persönliche Meinung ist, wir müssen stören. Es bringt überhaupt nichts, rücksichtsvoll zu sein, wenn wir protestieren. Wir bekommen den Vorwurf natürlich regelmäßig zu hören. Verhaltet euch ruhig, geht doch bitte dahin, wo ihr niemanden stört. Aber das macht ja keinen Sinn.
Die Protestaktion richtet sich gegen die geplante Rodung des Fechenheimer Waldes. Der soll im November für den Lückenschluss der Autobahnen 66 und 661 gerodet werden. Durch den Ausbau der A66 und den Bau des Riederwaldtunnels soll der vom Verkehr stark belastete Frankfurter Osten entlastet werden. Die Proteste, wie die mittlerweile einjährige Besetzung des 3 Hektar großen Waldstücks, konnten die Rodungspläne der zuständigen Autobahn GmbH bisher nicht stoppen, räumt Simone Kühn vom Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn ein. Deshalb haben die Autobahngegner eine weitere Strategie entwickelt.
Und haben auf Anraten eine Anwaltskanzlei im Schwerpunkt Umweltrecht wirklich angefangen, nach Umweltschäden zu suchen. Im Zusammenhang mit dem Bundesnaturschutzgesetz und sind dann quasi auf die Suche nach altholzbewohnten Käfern gegangen, wie dem großen Hirschkäfer und dem Eichenheldbock.
Tatsächlich ist der streng geschützte große Eichenbock im Fechenheimer Wald bei der Eiablage entdeckt und gefilmt worden. Nachdem ein Gutachter dies bewertet hat, hat sich nun auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Frankfurt für den Erhalt des Fechenheimer Waldes ausgesprochen. Zum einen zum Schutz der Biodiversität, aber auch zum Schutz der benachbarten Waldstücke, sagt Wilhelm Breder vom BUND Frankfurt.
Ja, hinzu kommen die weiteren 12 bis 15 Hektar weiteres Vegetationsgebiet. Denn wenn die Bäume mit ihren Wurzeln nicht mehr ans Grundwasser heranreichen, fangen sie an zu vertrocknen. Und das erleben wir ja weiträumig auch im Stadtwald.
Die Autobahn GmbH und die zuständigen Naturschutzbehörden haben inzwischen Post von den Anwälten der Autobahngegner bekommen. Ob der planfestgestellte Ausbau der Autobahn rechtens ist oder ob ein 3 Hektar großes Waldstück erhalten werden muss, das werden wohl Gerichte entscheiden müssen. Die Abseilaktion über der A66 wird dagegen durchgeführt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Protestaktion am Samstag in Frankfurt gegen den Ausbau der A66 und den Bau des Riederwaldtunnels. Unser Reporter Frank Angermund hat uns vorab darüber berichtet. Innenminister Peter Beuth von der CDU hat am Freitag die neue Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit feierlich eröffnet. Hier werden 3 bestehende Einrichtungen zusammengeführt. Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung, die Polizeiakademie Hessen und das Referat für zentrale Fortbildung des Innenministeriums. Die Gründungsfeier lief entspannt ab und hörbar harmonisch. Doch im Hintergrund knirscht es. Aus Wiesbaden Andreas Meyer-Feist.
Ein Mozartstück mit vielsagendem Namen, Zerstreuung. Nach 10-jähriger Vorbereitungszeit, begleitet von heftigen Kontroversen, schien dies eine Notwendigkeit zu sein zum feierlichen Auftakt. Innenminister Beuth jedoch setzt auf das Gegenteil, auf die Verdichtung, auf den Zusammenschluss. Gleichsam das heimliche Motto der neuen Institution, die aus 3 eine machen soll. Im Mittelpunkt derzeit 2 Studiengänge im Bereich Polizei und Verwaltung. Angehende Kommunalbeamte werden aus- und weitergebildet, aber auch angehende Kripo-Leute, die sich spezialisieren wollen, etwa auf die Bekämpfung von Cyberverbrechen. Der Präsident der neuen Hochschule, Walter Seubert, sieht in der Akademisierung die Zukunft. Es geht um den Wettbewerb der besten Köpfe.
Wir brauchen in allen Bereichen Nachwuchs. Der Nachwuchs ist in allen Bereichen dringend erforderlich. Deswegen, glaube ich, müssen wir effiziente, moderne, visionäre Studiengänge bieten, die Menschen gut auf die Herausforderung vorbereiten.
Innenminister Peter Beuth spricht von einem großen Wurf, längst überfällig. Kritik ja, Polemik nein, sagt der CDU-Politiker an die Adresse der Skeptiker. SPD und FDP klagen gegen das Konstrukt vor dem Staatsgerichtshof. Auch die AfD hat Verfassungsklage eingereicht. Wegen der Nähe zur Polizeiarbeit sei unabhängige Lehre und Forschung nicht möglich.
Das betrübt mich nicht groß. Wir haben im Hessischen Landtag nach bestem Wissen und Gewissen dieses Gesetz verabschiedet. Wir haben die Hochschule in das Hochschulgesetz integriert. Das wird jetzt vom Staatsgerichtshof überprüft werden, ob wir alles richtig gemacht haben.
Dass er alles richtig gemacht hat, glaubt jedenfalls der Innenminister. Der Hochschul- und der Polizeibereich seien auch auf der Leitungsebene klar getrennt worden. Das jedoch überzeugt den FDP-Innenpolitiker Stefan Müller nicht. Die Verfassungsklage sei berechtigt. Der Staatsgerichtshof habe einiges zu überprüfen.
Insbesondere im Hinblick darauf, ob sich nicht hier der Innenminister zu viel Macht hat einräumen lassen mit dem Gesetzentwurf und damit die Freiheit auch der Wissenschaft gefährdet.
Der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Jens Moorherr, hofft auf baldige Rechtssicherheit und auf eine höchstrichterliche Bestätigung der neuen Uni.
Wird sie nicht bestätigt, haben wir große Sorge, dass gerade unsere Studierenden bei der hessischen Polizei, die ja sozusagen die Verfassungsinstrumentarien hier lernen sollen, auf einer Gesetzesbasis gestanden haben bis dahin, die nicht ganz astrein ist.
Für die rund 3.900 Studierenden soll sich durch den Streit nichts ändern, verspricht Hochschulpräsident Walter Seubert.
Der Normkontrollantrag im Landtag, der hat uns in der Alltagsarbeit überhaupt nicht behindert. Die Fragen wird vom Staatsgerichtshof geprüft und bewertet. Am Ende wird es eine Entscheidung geben. Aber auf die Alltagsarbeit der Organisation hat das keine Auswirkung.
Ein glatter Start soll es werden, Hindernisse nicht ausgeschlossen.
Andreas Meyer-Feist, unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden, hat für uns berichtet. Energiesparen, hohe Kosten vermeiden. Ja, das ist ein Thema, das betrifft in diesem Winter nicht nur die einzelnen Bürger, sondern zum Beispiel auch Schulen, Ämter und Kirchen. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau, EKHN, hat auch zum Sparen aufgerufen. Und diesem Ratschlag ist jetzt das Dekanat Frankfurt-Offenbach gefolgt. Demnach bleiben vom 1. Oktober bis in den April hinein die Heizungen in den Kirchen beider Städte aus. Saskia Klingelschmidt berichtet.
Stadtdekan Achim Knecht begründet den Schritt damit,
dass das Gas zunächst mal denen zugutekommen sollten, die das dringender brauchen. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Kindertagesstätten, Schulen.
Vom Abdrehen sind rund 60 Kirchgemeinden in Frankfurt und Offenbach betroffen. Und natürlich müssen sie Energie einsparen, denn die erhöhten Kosten will und kann man sich nicht leisten. Warm anziehen und zusammenrücken ist für die Gottesdienstbesucher also angesagt. Doch was bedeutet das für die alten Gemäuer? Drohen da nicht Schäden an den ungeheizten Gebäuden?
Zunächst mal gibt es ja die jahrtausendealte Erfahrung, dass Kirchen nicht geheizt waren, Orgeln da drin standen und es ihnen nicht geschadet hat.
Ein weiteres Problem ist die Luftfeuchtigkeit im Gebäude. Das sagt auch der Frankfurter Architekt und Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken, Matthias Michel.
Wenn ein Bauwerk trocken und gut gelüftet ist, dann muss man davon ausgehen, dass es ja dafür auch einstmals gebaut war und mit diesen Temperaturschwankungen klarkommt. Wenn Feuchtigkeit dazu kommt, dann kann sich allerdings das Problem potenzieren aus Kälte und feuchtem Milieu. Das betrifft dann sowohl das Bauwerk selbst als natürlich auch kulturell wertvolle Einbauten.
Bedeutet ordentlich lüften nach dem Gottesdienst, auch im Winter. Aber es gibt ja Kirchen, die sind teils erst wenige Jahrzehnte alt und eben nicht für kalte Winter erbaut worden.
Für die Kirchen der 50er und 60er Jahre, die ja oft aus Stahlbeton bestehen, muss man bedenken, dass Temperaturschwankungen natürlich auch Verformungen der Stahlbetontragwerke bedeuten und diese Verformungen auch zu Rissen oder kleineren Schäden in der Fassade oder auch im Dachbereich führen können.
Hier müssen die Gemeinden also abwägen, ob und wie warm sie ihre Kirchen beheizen, damit keine Schäden entstehen und man nach dem Winter nicht noch höhere Rechnungen bekommt, als der Spareffekt durch das Nichtheizen ist. Nach dem Beschluss der Stadtsynode Frankfurt-Offenbach ist jedenfalls klar, wenn eine Kirche im kommenden Winter doch beheizt wird, dann muss die jeweilige Kirchgemeinde die Kosten dafür voll und ganz selbst bezahlen.
In Frankfurt und Offenbach bleiben die evangelischen Kirchen in diesem Winter kalt. Reporterin Saskia Klingelschmidt hat uns über die Gründe berichtet und was das für die Bauwerke bedeutet. Seit rund einer Woche gibt es immer wieder Erfolgsmeldungen der ukrainischen Armee im Kampf gegen die russischen Besatzer. Hunderte Dörfer konnten schon befreit werden. Was machen diese guten Neuigkeiten mit ukrainischen Flüchtlingen hier bei uns in Hessen? Wollen sie jetzt schon zurück oder doch erst einmal abwarten? Unser Reporter Arne Bartram hat zwei Familien getroffen, die sich unterschiedlich entschieden haben.
Schon in mehreren Wochen will Aljona zurück nach Kiew. Die junge Frau ist mit ihrem Sohn im Kindergartenalter nach Gießen geflüchtet. Langsam wird aber die Sehnsucht nach der Heimat einfach zu groß. Und jetzt, wo die Front immer weiter weg von ihrer Heimat Kiew liegt, ist für sie der richtige Zeitpunkt gekommen.
Der rationale Grund ist, dass ich mein Land, soweit es geht, unterstützen will. Die Ukraine braucht jetzt Menschen, die für das Land arbeiten, Steuern zahlen und die Wirtschaft wieder aufbauen, damit die Ukraine wieder auf den Stand von vor dem Krieg kommt.
So wie sie gehen immer mehr Geflüchtete zurück in die Ukraine. Und gleichzeitig kommen auch immer weniger neu nach Deutschland. In der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen haben sich im März im Schnitt 320 Geflüchtete aus der Ukraine pro Tag gemeldet. Inzwischen sind es nur noch rund 36 pro Tag. Und es werden immer weniger, hat mir das zuständige Regierungspräsidium Gießen gesagt. Auch der ukrainische Generalkonsul in Frankfurt, Vadim Kostyuk, erlebt, dass die Hoffnung bei den Ukrainern in Hessen wächst.
Die sind sehr erfreut über diese positive Neuigkeiten und die glauben an die ukrainische Armee. Die glauben, dass unser Land befreit wird von der russischen Armee.
Rentnerin Ludmila und ihre Tochter leben ebenfalls aktuell in Gießen. Und sie freuen sich über die guten Nachrichten von der Front.
Wir sind glücklich.
Trotzdem werden sie und Enkel Jaroslav erstmal weiter in Gießen bleiben. Denn die Familie kommt aus der Region Charkiw im Osten, wo es immer noch Kämpfe in der Nähe gibt.
Von meinen Nachbarn sind gerade mal 7 dort geblieben. Es gibt dort weder Gas, Strom noch Wasser.
Der 16-jährige Jaroslav geht inzwischen in Gießen auf eine ganz normale Schule. Gleichzeitig nimmt er nachmittags auch digital am Schulunterricht in der Ukraine teil.
Ich glaube nicht, dass wir bald zurück können. Vielleicht in einem oder anderthalb Jahren. Aber ich will dann schon gerne zurück, um meinen Vater und meine Freunde wiederzusehen.
Der ukrainische Generalkonsul Kostyuk kann beide Entscheidungen, jetzt schnell zurückfahren oder erstmal weiter in Deutschland abwarten, verstehen.
Das ist alles ganz persönliche Entscheidung. Jeder weiß besser, wie es in seiner Heimatstadt die Situation ausschaut. Von da aus, ich gebe keine Empfehlungen, das alles ist freie Entscheidung jedes einzelnen Staatsbürgers.
Aljona aus Kiew bleibt auf jeden Fall optimistisch.
Ich habe von Anfang an die ukrainische Armee geglaubt, auch wenn es zwischendurch schwer war. Jetzt sehen wir, dass die ukrainische Armee Wunder vollbringt. Ich glaube fest daran, dass die Ukraine befreit wird.
Zurückkehren oder erst einmal bleiben, Arne Bartram über ukrainische Flüchtlinge in Hessen und wie sie auf die Erfolgsmeldungen aus ihrer Heimat reagieren. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Ja, und schauen Sie doch auch mal bei uns vorbei bei hessenschau.de, da gibt's auch immer aktualisierte Meldungen und Berichte.